Predigtreihe Die Vier Soli. Und ich finde das gewaltig. Ihr seht hier diesen Titel, durch eine Chance durch Veränderungen heißt das. Ich habe es mal auf Englisch gemacht, weil es so schön passt. Aber Chancen kommen oft erst durch Veränderungen. Gott verändert manchmal Dinge und dann geschieht etwas Großartiges. Und diese Reformation war ja wirklich eine Zeit der gewaltigen Veränderung, aber auch eine Zeit der Chancen, des Neumachens, des Rückbesinnens sowohl auf das Alte wie auch das Fokussieren auf Neues. Das ist das Spannende. Und es ist schön, dass diese Themenreihe, die wir hier gemeinsam durchführen in St. Gallen mit der Evangelischen Allianz, das sind 11 Gemeinden und Kirchen zusammen in einer Stadt wie St. Gallen, die auch jetzt nicht gewaltig groß ist, oder? Und das, finde ich, ist doch ein Zeugnis, etwas Wunderbares. Man hat immer gesagt, die Reformation markiert ja auch den Beginn der Aufteilung, der Zersplitterung der Kirche. Das hat etwas, oder? Aber wir dürfen jetzt auch sehen, es geht zurück, wir kommen wieder zusammen, wir ziehen am gleichen Strick. 8 Freikirchen und 3 reformierte Landeskirchen. Überall werden gemeinsam diese Gottesdienste gefeiert, zum gleichen Thema, mit dem gleichen Fokus, mit dem gleichen Flyer, den ihr auch bei euch auf dem Tisch, nicht auf dem Tisch, aber auf dem Sitz gefunden habt. Und da werden die Themen, wird die ganze Themenreihe vorgestellt. Am 18., also nicht am 28., habe ich vorhin gesagt, sondern am 18. Februar, ich bin, was ich leiste, da wird uns Henry etwas zur Gnade weitergeben. Und er ist ja auch ein guter Prediger, ein sehr lebensnaher Prediger. Ich lade euch ein, dass der Untertitel ein bewährtes Konzept zum Ausstieg aus dem Hamsterrad ist die Gnade. Also, da kommt das auf euch zu, eben Ausstieg aus dem Hamsterrad. Am 25. Februar dann so der provokative Titel, ohne Religion wäre die Welt friedlicher. Wir haben immer ein wenig provokative Titel gewählt, oder? Das ist darum, damit ihr eure Freunde auch einladen könnt und sie interessieren könnt. Manchmal braucht es so eine Prise Provokation. Da geht es um Sola Fide, weshalb Jesus keine Religion gründen wollte. Es geht einfach um den Glauben. Und Jesus wollte keine Religion, keine neue Religion gründen. Und das werde ich dann predigen dazu. Sonntag, 4. März, wäre Markus Meyer vorgesehen. Ich muss jetzt schon sagen, er ist ja hier, einige wissen, dass er hatte eine Lungenembolie. Ah ja, er ist ja da. Und schön, dass du da bist. Aber wir werden das noch schauen. Als Ersatz ist schon jemand im Visier, falls es dir nicht gehen würde. Ich hoffe natürlich, es wird dir gehen. Wir würden uns alle wieder mal freuen, von dir eine Predigt zu hören, wieder in deiner Heimatstadt ein bisschen, denke ich. Ohne Religion wäre die Welt friedlicher, haben wir vorhin gehabt. Das ist die Mehrheit hat die Wahrheit. Da geht es um dieses Thema. Ist das so? Sola Scriptura, also die Schrift allein, Orientierungshilfen im Dschungel von Post-Truth and Fake News. Also, das tönt schon mal spannend und sehr realitätsnah, oder nicht? Und dann noch am 11. März, da kommt der Höhepunkt. Freiheit ist alles. Das Credo der 68er-Bewegung. Habt ihr sicher gesagt, der Jungen. Aber ihr Jungen, ihr müsst etwas wissen. Meine Vorgeneration, das war die schlimmste. Die 68er. Aber wir nehmen jemand Jungen, das ist Jessain, der dann predigen wird. Nur Christus alleine, warum Freiheit viel mehr ist als Unabhängigkeit. Genau, also das wird sehr spannend und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Warum ist die Reformation denn so bedeutungsvoll? Inwiefern haben die Gedanken der Reformation unser Leben bis heute stark geprägt? Die Zeiten haben sich doch seit damals, könnte man sagen, vor 500 Jahren tiefgreifend verändert. Ist doch nicht mehr die gleiche Zeit. Wir leben ja nicht im Mittelalter. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Wieso sollen die Fragen und Antworten von damals heute noch Bedeutung haben? Ich denke, als Christen stehen wir immer vor der Herausforderung, einen Dialog auch mit den Weltanschauungen zu führen. Außerhalb der Gemeinde, aber auch eben auch innerhalb der Gemeinde. Wir werden auch geprägt von diesen Dingen. Darum ist es so wichtig, dass man am Sonntag eine Predigt hat. Weil du wirst sowieso angepredigt von den Medien. Du hörst ständig Dinge, ständig. Du nimmst in der Schule schon auf, Weltanschauungsfragen. Jede Zeitung, da wird immer Weltanschauung vermittelt. Und wenigstens einmal in der Woche hörst du mal etwas, was ganz definitiv, hoffentlich, auf jeden Fall von der Bibel kommt. Ich kann mich ja auch nicht rausnehmen aus diesem Mechanismus. Aber die Orientierung an der Bibel ist so entscheidend. Gerade in Europa, das besonders durch diese Aufklärung gegangen ist und da auch am weitesten fortgeschritten ist, ist das manchmal ein herausfordernder, anstrengender, aber auch spannender Weg, den wir da zu gehen haben. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Glauben begründen können. Also ich war ja auch mal Atheist und mir hat da so ein rein emotionaler Glaube, das muss man jetzt halt glauben, das hat mir nicht geholfen. Oder? Ich hatte Fragen und ich benötigte Antworten. Und ich habe nicht alle von Christen bekommen. Einige habe ich dann dank einem so interessanten Buch gefunden da. Das ist schon ziemlich alt. Und man hat mir gesagt, lies da mal. Und das habe ich gemacht. Und dann hat man mir noch gesagt, aber du musst vorher beten, sonst wirst du das nicht verstehen. Das habe ich dann auch gemacht, auf eine lustige Art und Weise. Und dann hat das Wort auch zu mir angefangen zu reden, ganz laut und eindringlich. Es braucht beides. Aber wir müssen Antworten haben auf die Fragen dieser Welt. Wir wollen ja auch eine Stimme sein, oder nicht, in dieser Zeit, die gehört wird. Wollen wir das? Oder wollen wir einfach selber so ein bisschen, es ist so schön mit Jesus, immer höher und höher und höher. Ja, das auch. Aber wir müssen auch dastehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen können. Nicht von höher herab, sondern so von Auge zu Auge, oder nicht? Haben einige die gleiche Geschichte wie ich? Dass sie Menschen kennengelernt haben, die ihnen so auf Augenhöhe das Evangelium vermitteln konnten. Wer hat so über einen Freund, über einen Bekannten so zu Jesus gefunden? Einige, oder? Wir wissen, dass wir das brauchen, geerdete Christen, die nicht nur immer Halleluja singen, sondern auch mal Tacheles reden können und wissen, worum es hier geht, auch auf dieser Welt. Gerade jetzt ist es besonders nötig in dieser Zeit. Aber dann bleibt es uns eben nicht erspart, immer wieder diese Frage zu stellen. Worum geht es überhaupt? Wenn ich jetzt so mit dem Mikrofon kommen würde, worum geht es überhaupt? Da hätten vielleicht nicht alle so Freude, oder? Weißt du, worum es geht? Wirklich im Wesentlichen, kannst du das erklären? Was sind unsere Antworten? Was ist die Antwort, die die Bibel uns gibt und die wir uns zu eigen gemacht haben? Auf die Fragen der heutigen Zeit. Es ist übrigens nichts Neues, dass die an Gott gläubigen Menschen immer wieder auch solche Prozesse durchmachen müssen der Reformation. Das war nicht etwas, also die sogenannte Reformation, das war nicht die erste Reformation. Die hat einfach diesen Titel bekommen. Da gibt es so verschiedene Worte, die man da gebraucht. Ich würde mal sagen, seit Adam und Eva aus dem Paradies hinausgehen mussten und sich zurechtfinden mussten in der Welt, waren sie immer wieder herausgefordert, sich Gedanken darüber zu machen, worum es eigentlich im Wesentlichen geht, im Leben, in ihrem Leben. Sie mussten es ihren Kindern erklären und ihren Kindeskindern. Und dann gab es den ersten Mord und da musste man auch darüber reden und so weiter, immer wieder. Und auf dieser Suche hat Gott die Menschen immer wieder begleitet und durch solch neue Veränderungs- und Erneuerungsprozesse auch hinein und hindurch geführt. Das bedeutet das Wort Reformation ja auch. Reformation kommt ja vom Lateinischen Reformatio und bedeutet Wiederherstellung, Erneuerung. Brauchen wir das auch? Brauchen wir heute eine Wiederherstellung, eine Erneuerung oder ja, das war gut, dass das vor 600 Jahren gewesen ist. Freuen wir uns dran, schauen wir ein bisschen nostalgisch zurück, schwelgen wir in guten Erinnerungen oder klopfen wir uns gegenseitig ein bisschen auf die Schultern und sagen wir uns, ja, wir sind einfach die Besten. Was würde Jesus dann sagen? Nein. Auch nicht, er selber hat das nicht mal akzeptiert, dass er der gute Meister ist. Nur einer ist gut. Das ist Gott im Himmel. Denken wir an die Arche Noah. Das war doch so ein Erneuerungsprozess, oder? Da hat Gott alles umgekrempelt und neu geschaffen, aber nicht neu geschaffen, total anders als vorher. Sondern einfach wieder das Alte hervorgeholt und es neu aufgestellt sozusagen. Oder auch bei diesem Ereignis, Turmbau zu Babel, auch da hat Gott eingegriffen und eine Art Erneuerung, Wiederherstellung durchgeführt. Wir können auch von der Berufung Abrahams sprechen. Auch da hat etwas grundlegend Neues angefangen, das, von dem wir heute noch profitieren, oder? Eine Berufung, da wurde ein Volk geschaffen, das Volk Israel. Und es ist ein Offenbarungsvolk und Gott wird mit diesem Volk weitergehen bis zum Ende der Zeit, genauso auch wie mit uns. Israel hat immer noch Bedeutung, es wird immer noch Dinge, gewisse Dinge wird Gott immer noch durch Israel tun und nicht durch uns. Lasst euch da nicht verwirren von den falschen Predigen, die hier Dinge sagen, Israel hat keine Bedeutung mehr. Das stimmt einfach nicht. Sonst wären wir nicht aufgerufen, für den Frieden Israels zu beten. Durch Veränderung hat Gott neue Realitäten und neue Chancen geschaffen. Etwas ganz Gewaltiges waren doch eigentlich die 10 Gebote, oder? Da kommt Gott plötzlich auf die Idee und sagt, so, jetzt gebe ich es denen mal schriftlich. Ha? Schwarz auf weiß oder wie auch immer. In Stein gehauen zuerst mal, oder? Jetzt gebe ich es ihnen mal schriftlich und dann schauen wir mal, wie sie damit umgehen. Das war ein ganz besonderer Meilenstein. Gottes Meinungen, seine Gedanken zum Zusammenleben, wie wir zusammenleben sollen. Ganz praktisch, ganz geerdet. Seine Vision für die Menschen lag nun schriftlich vor. Das ist richtig gigantisch. Diese 10 Gebote sind Giganten, die bis heute unsere Gesellschaft zutiefst prägen, unsere Rechtsprechung, nicht nur in Schweiz, in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und es gab immer Bestrebungen, auch das abzuschaffen. Sie haben die Welt auf eine besondere Art und Weise geprägt. Und dann kam dann noch mehr Schriftliches dazu. Dann kam das Gesetz und die Propheten. Und Gott hat die Dinge ein bisschen ausgeführt, zum Teil bis ins Detail. Man kann sagen, Gottes Offenbarung über sich selbst nahm immer zu. Aber es war zugleich alt und zugleich revolutionär neu. Oder? Er selbst blieb immer derselbe. Das ist gewaltig, wenn man so ein bisschen... Also früher in der Schule, da gab es 2 Fächer, die waren für mich ganz schlimm. Buchhaltung, sorry Ralf, und Geschichte. Eines von beiden liebe ich jetzt. Ralf weiß welches. Und das kam durch die Kirchengeschichte. Da habe ich plötzlich gesehen, wow, da ist ein Gott, der handelt, über die Jahrhunderte und er ist immer da und er begleitet die Menschen, er wirkt Neues und es ist immer trotzdem noch alt. Immer noch das Erste, was er Adam und Eva gesagt hat. Und er geht immer weiter und weiter mit uns. Immer wieder. Ich finde das mega spannend und wir sind mittendrin in dieser Bewegung. Aber das Volk lief immer Gefahr, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren, worum es wirklich geht. Wisst ihr, wann es besonders schwierig wurde? Als das Volk Israel am Ziel war, im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt, als sie eine Zeit hatten von relativer Sicherheit und Ruhe und Wohlstand, zur Blütezeit Salomons, da gärte es auf eine ungute Art und Weise. Und die Leute kamen irgendwie auf die Idee, eben, sie seien selber stark. Und sie hätten das selber erreicht. Und das wäre ihr Verdienst, all diese Dinge. Und sie haben sich in ihrem Herzen von Gott entfernt. Gerade im Moment des größten Segens. Ja. Und sie haben auch angefangen, sich undankbar zu verhalten. Und ihr wisst, wenn wir Gott undankbar sind, wer spürt es dann? Die Menschen um uns herum. Wenn wir Gott nicht lieben, wer spürt es dann? Die Menschen um uns herum. Und sie haben angefangen, die Armen auszubeuten und sie zu belachen und zu sagen, die sind alle selber schuld, alle. Die haben irgendwo einen Knacks, die wollen einfach nicht arbeiten. Ja, die Waisen und Witwen und die alleinerziehenden Mütter, oder? Total selber schuld, die sollen halt schauen, wo sie hinkommen mit ihren Problemen da. Sie hatten kein Mitleid mehr mit Flüchtlingen im Land. Sie haben sie schlecht behandelt. Und Gott hat das sehr geschmerzt in seinem Herzen. Sie hatten vergessen oder einfach verdrängt, was die Schrift sagt. Den Waisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihren Ausländern eure Liebe, denn ihr habt selbst einmal als Ausländer in Ägypten gelebt. Da war eine Reformation nötig. Spürt ihr ein bisschen den Zusammenhang zur heutigen Zeit? Spürt ihr den Zusammenhang nicht nur in der bösen Welt draußen, sondern auch in der Gemeinde? Vielleicht sogar in meinem eigenen Herz? Kann es sein, dass auch wir manchmal vergessen und verdrängen, was Gott uns in seinem Wort sagt? Dass wir sogar die Bibel, die wir zu Hause haben, kaum mehr lesen? Wir kennen die Bibel nur noch aus Predigten, YouTube-Botschaften, von Fernsehpredigen, von Apps. Aber selber ist es uns fast ein bisschen mühsam geworden, die Bibel zu lesen. Ja, ist so schwer verständlich. Verstehe nicht alles. Dann sollten wir uns daran erinnern, wofür Luther, Zwingli, Vadian, Huss und alle anderen gekämpft und sogar ihr Leben gegeben haben. Ich weiß nicht, kennt ihr Jan Hus? Kennt ihr seine Geschichte? Ein tschechischer Priester, ein Jahrhundert vor Luther, hat er für die Reformation der Kirche gekämpft. Zum Beispiel dagegen, dass man kirchliche Ämter einfach kaufen konnte. Und er wurde dann zu einem Gespräch eingeladen nach Konstanz. Das ist ja nicht so weit weg von uns. Man hat gesagt, alles easy, komm einfach, wir geben dir freies Geleit. Und dann wurde dann in Konstanz 1415, jetzt ist etwas passiert da mit meiner Steuerung. So, in Konstanz wurde er dann verbrannt, trotz freiem Geleit. Jetzt wisst ihr, wieso man Luther entführt hat bei seinem Disput. Man konnte der Kirche nicht trauen, die haben freies Geleit versprochen und dann schwupp, war die Häresie dann eben zu groß und dann hat man ihn trotzdem verhaftet und verbrannt. Es gab dann einen Krieg, weil seine Anhänger, da gab es schon viele Anhänger, die haben sich gewehrt. Es gibt Menschen, die opfern heute noch ihr Leben für die Übersetzung der Bibel. überall auf der Welt jetzt übersetzt und es gibt auch da ab und zu wieder mal Tote. Doch was nützt es, wenn wir heute die Bibel in 7, 8 oder 10 Übersetzungen besitzen, aber dass wir den Schatz nicht heben, der in dieser Bibel drin ist? Darum gab es immer wieder solche Wiederherstellungs- und Erneuerungsbewegungen, um uns wieder zu fokussieren auf das Wesentliche. Auch im Alttestament finden wir das eben dann, oder? Nach Salomo, logisch, oder? Zum Beispiel Hiskia im Jahr 705 vor Christus. Er wurde mit 25 König und er hat da, war er der Tempel, der wurde gar nicht mehr groß benutzt. Seine Vorgänger, die fanden das nicht mehr so wichtig. Man hatte auch die Götzen, die Aschera, die Höhen und die Leute wollten nicht da von ganz Israel nach Jerusalem ziehen und das kostete viel Geld, all die Priester und die Leviten. Und da hat man gesagt, ja, wir müssen ein bisschen rationalisieren, wir müssen ein bisschen sparen, sonst müssten wir die Steuern erhöhen, machen wir das umgekehrt, halten wir die Kosten tief, dann geht es der Wirtschaft besser und so weiter. Und sie haben den Tempel geschlossen. Und Hiskia hat gesagt, das geht gar nicht. Das war nicht gerade modern, oder? Da war er ein altmodischer Typ, wenn er sagt, wir öffnen den Tempel wieder. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat Priester und Leviten wieder gesagt, kommt, ich werde euch bezahlen, ich gebe euch einen Lohn und reinigt doch den Tempel und stellt ihn wieder her. Danach hat er die Obersten zusammengerufen in Jerusalem und auch im Land und hat mit ihnen einen Gottesdienst gefeiert und Buße getan, Opfer dargebracht, hat Gott angebetet und er selber als König ist er niedergekniet und hat den Menschen gezeigt, schaut, so geht das. Wir knien uns nieder vor Gott. Und damals war es sich niederknien vor Gott, das war wirklich sogar vor Gott, auf den Boden werfen, ganz, auf den Boden. Du bist Gott, ich bin nur der König. Aber es liegt an dir, ob unser Land wieder gesegnet wird. Und die anderen, die haben das gesehen und haben gesagt, was ist jetzt los? Die kannten das nicht mehr, dass man Ehrfurcht hat vor Gott. Und einige hat es wohl berührt. Und einige fanden wahrscheinlich, den müssten wir jetzt auch ermorden, wie seine Vorgänger. Er hat es durchgezogen. Und dann kam er noch auf die Idee, im ganzen Land Boten zu versenden und überall die Menschen herbeizurufen und zu sagen, kommt, wir machen das wieder, diese Versammlungen in Jerusalem. Kommt, wir wollen Pessach feiern, Osterfest feiern. Kommt, alle her, wir machen ein Riesenfest. Oh, und die anderen, was hat das wieder kostet? Und dann wird er uns wieder den Zehnten erhöhen. Und Israel war gar nicht Fan von dieser Idee. Und viele in den Dörfern haben seine Boten verspottet und weggetrieben. Steine nachgeworfen. Eier nicht, das war zu teuer damals. Oder? Und er hat seine Existenz als König aufs Spiel gesetzt, um eine Reformation herbeizuführen. Und einige sind gekommen und sie haben angebetet und dann ist in diesen Menschen ein fester Entschluss entstanden. Sie haben gesagt, wir müssen etwas unternehmen gegen den Götzendienst, der sich überall ausgebreitet hat. Und sie sind hinausgegangen und haben auch, das war eine Minderheit im Land, aber sie haben die Götzen zerschlagen und die Altäre verbrannt und dann haben sie noch dieses Kreuz, diese Schlange gefunden, oder? Die irgendwo stand und da kamen die Leute auch hin, die Schlange von Moses, die damals aufgestellt wurde, als die Schlangenplage war beim Umzug von Ägypten nach Israel und da hat Gott gesagt, mach eine eherne Schlange und alle, die dann zu diesem Schlange kommen, zu dieser eisernen Schlange, die werden dann nicht sterben, wenn sie von einer Schlange gebissen worden sind. Das war so eine Plage, die Gott gesandt hatte, aber gleichzeitig hat er auch das Heilmittel hingestellt. Und das war ja schon viele hundert Jahre her. Und diese eiserne Schlange, die war immer noch da und die Leute haben angebetet. Oh, Schlangengott. Die haben überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Und er hat gesagt, das ist so halbfromm, aber wir müssen das auch wegtun. Und sie haben diese Schlange zerschlagen. Hat er sich auch nicht gerade sehr beliebt gemacht. Und dann heißt es, der Herr war mit ihm, überall wo er zog, gelang es ihm. In dieser Zeit wurde Israel wirklich wiederhergestellt. Es war wirklich eine Chance, diese Veränderungen, und Israel kam wieder zur Blüte. Doch leider waren sein Sohn und sein Enkel da dann wieder anderer Meinung. Und so braucht es noch, schon nach der vierten Generation, schon wieder eine Reformation. Es ging da blitzschnell, eine nach der anderen. Das war Josia, sein Urenkel. Er wurde mit 8 Jahren König. Also wenn du mit 8 Jahren König wirst, stell dir das mal vor. Wow. Der hat sicher gezittert, der hat sicher gebannt. Was soll ich, kleiner Bub, denn gegen meine Generäle und Hohepriester? Und logisch, aus diesem, eben Gott ist in den Schwachen mächtig, haben wir gehört, hat er angefangen, Gott zu suchen, weil er sich eben nicht stark gefühlt hat. Es heißt, und dann fing er an, Gott zu suchen. Das heißt nicht, er hatte gute Berater, die ihn gut geleitet haben. Er hat angefangen, Gott zu suchen mit 8 Jahren. Das war eine persönliche Reformation. Ich muss mehr wissen von Gott. Und mit 16 hat er auch schon angefangen, in 8 Jahren, als 16-Jähriger war er schon so mutig durch dieses Suchen von Gott, dass er gesagt hat, so jetzt muss ich das Gleiche machen wie mein Urgroßvater. Ich beseitige die Höhen wieder, die Aschera, die Götzenbilder, Götzenstatuen und Altäre, und hat auch das Haus Gottes wieder instand gestellt, weil die haben da dann manchmal in den Tempel hinein Götzenstatuen gestellt, oder? Und er hat das alles wieder rausgeschafft, das Haus gereinigt und so weiter. Und dann haben sie etwas gefunden. Wisst ihr, was sie gefunden haben? Eine Rolle, sozusagen eine Bibel, oder? Und die ist total vergessen gegangen. Niemand im Land hatte mehr eine Ahnung, dass es da eine schriftliche Verfassung gibt von dem, was Gott wichtig ist. Und er hat es sich vorlesen lassen. Und das hat ihn so bewegt, dass er sein Kleid zerrissen hat, als Zeichen des Schmerzes und der Reue und der Scham. Und er hat dann auch wieder die Leute herbeigerufen und gesagt, hört mal, was hier steht. Hat öffentliche Vorlesungen gemacht. Und auch von ihm heißt es dann später, alle seine Tage wichen sie nicht ab von der Nachfolge des Herrn, des Gottes ihrer Väter. Diese beiden Beispiele zeigen schon, im Königreich Gottes kommt es immer wieder zu kleineren oder größeren Umbrüchen. Der bedeutendste natürlich, ist jetzt das Alte Testament oder Neues, ist natürlich der Umbruch, den wir durch Jesus erlebt haben. Da kam Jesus und ist den Menschen begegnet, hat die Menschen zum Verständnis der Schrift geführt. Damals, da waren noch andere Reformationen, die kann ich gar nicht erwähnen, aber die Schrift war wieder eingeführt, aber die Leute haben das vor allem gesetzlich verstanden. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, hey Leute, es geht nicht einfach nur um das Gesetz. Hier erklärt euch der Vater sein Herz. Und er hat angefangen, den Menschen zu erklären, was auf dem Herz des Vaters war und überhaupt, dass er ihnen ein Vater sein wollte, nicht ein ferner Gott. Er hat Dinge erklärt, die Abraham vor 2000 Jahren schon lange verstanden hatte. Wenn ihr Abraham lest, seht ihr, wie er barmherzig war, weil er einen barmherzigen Vater hatte im Himmel. Und auch Jesaja hatte es gesagt, denn du bist unser Vater, der Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name. Also wenn Jesus später seinen Jüngern sagt, ich habe euch den Vater offenbart, war auch das eigentlich nichts Neues. Es war nur etwas Altes, das er hervorgehoben hat und ins Licht gestellt hat und gesagt, darum geht's, dass ihr es endlich glaubt, dass ihr einen Vater habt im Himmel, der es gut meint mit euch. Also alle, die Eltern sind, die wissen, das ist manchmal schwierig als Eltern, den Kindern die Liebe zu zeigen. Weil man muss sie auch ein bisschen erziehen, man muss sie auch ein bisschen lenken. Und dann verstehen die Kinder das manchmal gar nicht. Und ein Vaterherz, ein Mutterherz blutet dann, wenn es spürt, das Kind wendet sich vielleicht im Moment ab. Gut, das Beruhigende ist, viele Jahre später verstehen es die Kinder dann plötzlich. Das war bei mir ja auch so. Und so hat Jesus den Menschen gesagt, ihr habt einen liebenden Vater im Himmel. Er hat sie gelehrt, das Gesetz zu halten, nicht aus Furcht vor Strafe, sondern aus dem Verständnis heraus, aus der Liebe heraus zu Gott und zum Nächsten. Und er hat es ihnen vorgelebt, wie er umgegangen ist mit den Armen. Er hat sie auch geheilt. Er ist nicht primär zu den reichen Leuten gegangen oder zu den wichtigen Leuten. Er hat keinen Unterschied gemacht. Er war bei allen, bei den Armen, bei den Sündern, bei den Reichen, bei den Politikern, bei den Römern, bei den... Er war bei allen. Er hat keinen Unterschied gemacht. Auch bei den Pharisäern. Er war nicht gegen die Pharisäer. Er war bei ihnen. Er hat allen seine Botschaft weitergegeben, dass es einen Gott gibt, der etwas Großartiges vorhat mit ihnen und mit Israel und mit der Welt. Und er hat das dann auch bewiesen am Kreuz von Golgatha, wie weit die Liebe des Vaters und seine Liebe gehen würde. Doch selbst das, selbst dieses Vorbild, selbst dieses Jesus Christus alleine ist entscheidend, ging verloren in den nächsten Jahrhunderten. Unglaublich. Und so kam es dann eben auch zur Reformation, weil man all das schon wieder vergessen hatte. Auch die neutestamentliche Gemeinde ist sehr vergesslich, oder nicht? Das sind nicht nur die anderen. Reformation hat immer drei Ebenen, die wichtig sind. Die persönliche Erneuerung, die Erneuerung der Kirche und die Erneuerung der Gesellschaft. Es betrifft immer alle Ebenen. Und so ging es immer weiter, Zyklus für Zyklus für Zyklus. Auch nach unserer Reformation ging es weiter. Im 17. Jahrhundert die Puritaner, der Pietismus und die Quäker. Sie alle haben solche Reformationen durchlebt. Im 18. Jahrhundert die Methodisten und das Great Awakening. Im 19. Jahrhundert die Baptisten, die Methodisten, die Heiligungsbewegung und der Neupietismus. Alles wieder Erneuerungsbewegungen, oder? Immer wieder. Und im 20. Jahrhundert, die Pfingstgemeinde, wir wurden auch erneuert. Und die charismatische Bewegung, oder? Das ist noch nicht so lange her, das kennt ihr alles noch, oder? Jetzt, what's next, ist meine Frage, oder? Nicht, we are the top, sondern, was ist das Nächste? Darum geht's doch. Was ist das Nächste? Es ist immer der Heilige Geist, der diese Dinge tut. Und ich möchte hier noch das zeigen, Erneuerungsebenen, oder? Wenn wir das mal konkret noch anschauen, wenn wir uns fragen, was next, schauen wir halt auch noch einmal ein bisschen zurück, um zu schauen, was da geschehen kann. Also ich weiß ja nicht, ob ihr denkt, ja, hier in St. Gallen sollte mal was Gewaltiges geschehen. Hat jemand so diese Meinung, es wäre wieder mal nötig? Darf ich mal eure Hände sehen? Amen! Es sollte wieder mal was Großes geschehen. Schauen wir mal an, was in England geschehen ist bei dieser Erweckung von Wesley. Zuerst einmal wurden die Menschen ganz persönlich angesprochen. Viele Arme aus den unteren Gesellschaftsschichten. Und man konnte beobachten ein Weizensterben. Weil viele, die vorher ihren Sold, also als sie aus den Minen kamen, da haben sie das Bar in die Hand bekommen. Leider waren auf dem Heimweg zu ihrer Frau und zu ihren Kindern 5 Beizen und alle wurden gesegnet. Und vielleicht auch noch das eine oder andere Puff. Und so war das Geld schon weg, als sie nach Hause kamen. Das war eine unbeschreibliche Armut. Ein unbeschreibliches Elend. In einer Stadt, da konntest du nicht mal die Luft in London richtig atmen. Da wurden alle krank und die hatten kein Geld, oder? Das ist ein Horrorfilm. Wenn man da mal wenn wir jetzt da Zeit versetzt würden und da durch London rüber mit EasyJet, oder? Und dann in dieser Zeit ist so eine Zeitschleife und dann landest du und das würden wir nie mehr vergessen, diese Bilder. Das war schlimm. Aber diese Erweckung hat so tief hineingewirkt bei diesen Kumpels und sie gaben ihr Geld nicht mehr aus für Alkohol. Sie kamen nach Hause und die Familien sind gesund geworden. Die Kirchen haben damals auch angefangen, die ersten Kleingruppen wieder zu gründen. Man hat gemeinsam die Bibel gelesen und wirklich gefragt, Gott, was ist dran? Und das hat dann auch die oberen Schichten berührt. Sie haben gesehen, da geschieht was. Und wow, ich will auch, was ist hier? Sie wurden auch berührt. Und so kamen dass auch Politiker zum Beispiel plötzlich einhielten, was sie allgemein so versprochen hatten. Es gab auch eine politische Erweckung und Gefängnisreformen, Schulreformen, andere Reformen, soziale Reformen, alles durch diese Erweckung ausgelöst. Und das Stärkste ist sicher die Abschaffung der Sklaverei in England, die dann dazu geführt hat, dass sie auf der ganzen Welt abgeschafft wurde. Alles eine Frucht der geistlichen Erneuerung in England. Und das Gleiche ist auch in Korea geschehen, eigentlich die gleichen Mechanismen. Die Erweckung Koreas begann erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also so 1880 so. Um diese Zeit wurden amerikanische Missionare nach Korea gesandt. Und als die Japaner ab 1905, recht schnell darauf, Korea praktisch besetzt hatten, waren die Christen bereits so stark in kürzester Zeit, dass sie an vorderster Linie den Widerstand gegen die japanische Besetzung organisiert haben. Also da war man nicht der Meinung, Christsein und Politik, das muss man scharf trennen. Die haben sich da voll reingegeben. Und auch in der Militärdiktatur von 1961 bis 1979 entstand eine eigene christlich motivierte Widerschaftsbewegung. Das war eine richtige, starke politisch-religiöse Bewegung, die dort im Untergrund entstanden ist. Sie haben sich eingesetzt für Arbeiter, Arbeitslose, arme Bauern, Landlose, Männer und Frauen. Da waren alle gleich, wie es ja die Bibel sagt. Interessant ist, dass sie inspiriert waren von Matthäus 25,40, wo Jesus sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das war ihr Leitvers. Die glaubten der Schrift. Die haben gesagt, das müssen wir selber. Ich muss das umsetzen. Ich und meine Gemeinde. Und wir werden auch den Staat dazu bringen, das umzusetzen. Das war ihr politisches Ziel. Und sie haben es erreicht. Und danach kam dann die Erweckung. Oder? Die richtige Erweckung. Aber die waren schon erweckt. Oder? Bis heute hat das Evangelium Kraft, ganze Nationen zu verändern. Und ich frage mich ernsthaft, brauchen wir das nicht auch? Ich denke, wir brauchen das. Aber es hat nicht beim Staat angefangen. Bei wem fängt es an? Amen. Preach it, brother. Genau. Bei mir selber fängt es an, oder? Ich brauche die Reformation. Mein Glaube braucht eine Erneuerung. Nicht so ein Feel-Good nur, oder? Sondern gerade in Korea haben einige auch ihr Leben gegeben. Weil die wurden Militärdiktatur, das ist kein Spaß, oder? Die wurden gefoltert. Und die haben gesagt, etwas vom höchsten Glaubenszeugnis ist, wenn man zu Tode gefoltert wird und die Brüder nicht verrät. Das war so. Noch nicht so lange her in Korea haben viele Christen ihr Leben gegeben und unter der Folter nicht den Namen der Nächsten preisgegeben. Ich glaube, wir brauchen auch Veränderung. Also wir müssen nicht mal Angst haben vor Folter. Trotzdem sind wir doch manchmal, seien wir mal ganz ehrlich, Schisshasen. Hä? Zu Jesus stehen, seinen Namen bekennen. Oh nein, wird ihn noch gemobbt. Wir haben eine solche Angst. Unglaublich. Der Feind hat es wirklich geschafft, uns total einzuschüchtern. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir unweise sein sollen und überall mit der Bibel rumlaufen und allen die Bibel auf den Kopf schlagen. Ich rede davon, sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen, im Wichtigsten der Nächsten und Gott zu lieben. Auch das hat seinen Preis. Haben wir Antworten auf die Fragen dieser Zeit? Wenn wir sie noch nicht haben, ich kann euch sagen, wir werden auch als GL sind wir daran, wirklich uns ganz zutiefst Gedanken zu machen, wie geht das weiter mit uns? Sind wir überhaupt Jünger? Weil das ist der Auftrag, Jünger zu machen. Vielleicht kommen unbequeme Zeiten auf uns zu, weil wir sagen, daran werden wir gemessen, ob wir Jünger sind und ob wir Jünger gemacht haben. Vielleicht wird es ein bisschen weniger schön hier in der Pfimi, aber dafür vielleicht ein bisschen besucherfreundlicher. Wäre das eine Idee? Also, die Begeisterung kommt noch. Weil wir haben ein Ziel und wir sind bereit, uns zu verändern. Weil da Chancen drin liegen. Amen. Amen. Halleluja. Ich freue mich darauf. Und wir haben ja den Jahresvers bekommen, dass die Freude der Gerechten dann schon noch kommen wird. Könnt ihr sonst nachhören, diese Predigt? Wir werden gute Zeiten haben, weil Gott ein Gott der Veränderung ist. Und das Schöne ist, andere Menschen werden es auch haben, die Jesus jetzt noch nicht kennen. Das ist unser Auftrag und davon möchte ich nicht, doch ich möchte zurückgehen. Also es gibt da schon eine Seite in mir, die hat es auch gerne sicher und bequem und die gibt es auch in mir. Aber da gibt es auch diese andere Seite, die sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Hast du das auch manchmal in dir? Die Frage ist, welcher Seite geben wir Nahrung? Die wird dann gewinnen. Also, kommt zu diesen Predigen. Ah ja, das wollte ich euch noch zeigen. Darum geht es bei der Reformation. Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, nicht jeder Schriftgelehrte, aber der ein Jünger geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Henry, ich freue mich auf deine Predigt. Oder? Neues und Altes. Amen. Amen. Ich freue mich auf die Predigt von Markus oder von unserem Geheimkandidat, alles easy, von Chesain. Und ich freue mich auch auf meine Predigt, denn ich werde selber am meisten lernen. Soli Deo Gloria. Amen. Amen.
Ich möchte, dass wir einen Moment aufstehen und einfach ruhig werden vor Gott. Verinnerliche, was du gehört hast und vielleicht hast du auch eine Antwort, Gott zu geben. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für dein Werk, das du vollbracht hast für jedes von uns. Danke, dass wir uns nicht fürchten müssen vor Veränderungen, sondern es sind unsere Chancen, hervorzutreten, weil wir Licht sind, weil du unser Licht bist. Ich danke dir, dass du jedes siehst, du weißt, was zu wem gesprochen hat. Und ich bitte dich, dass diese Saat auf guten Boden fällt, dass sie aufwachsen kann und dass wir uns freuen dürfen an dem Werk, das du tust, über diese Saat, die Frucht bringen wird. Und sie wird viel Frucht bringen, weil wir deiner Verheißung glauben. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich möchte jetzt, dass wir die Kollekte